Zweites Buch Bilder des Ewigen. Das Bildnis Jesu. Dieses Haupt ist etwas Vereinzeltes im Schaffen des Meisters und kann uns als Mittler zwischen der landschaftlichen und geistlichen Gestaltung dienen, ganz ebenso wie auch Jesus eine Brücke war und ist von der dumpfen Erde zur Lichtwelt. Povinra hat in seinem Leben sehr selten porträtiert. Es gibt außer diesem Haupte nur noch die Bildnisskizze eines Initiierten sowie einige erfundene Köpfe zu gestalten aus der Dichtung. Er hat zwei Bildnisse von Jesus gemalt. Die erste Fassung, die als Studie entstand, enthält scharf konturiert alles Wesentliche des natürlichen Antlitzes. Es bedurfte jedoch einer abermaligen Vornahme der Aufgabe, um die zuerst so hieratisch und flächig gesehene Gestalt im erdenmenschlichen Sinn eindrücklicher zu machen. Kurz, er hat das Bildnis wiederum gemalt, weil er noch etwas anderes zu sagen fand. Wir haben es immer als eine Lücke empfunden, dass die künstlerisch gestaltende Christenheit in bald 2000 Jahren fast nie ein Bildnis ihres Meisters aus Nazareth geschaffen hat, das durch Ähnlichkeit und geistige Entsprechung überzeugt. In die Nähe solcher Leistung kamen lediglich einige uralte, grandiose Motivbilder, etwa in griechischen Klöstern, auch die Apsidengestalt in der Kathedrale von Monreale oder vielleicht gewisse ostkirchliche Ikonen. Gerade die größten Künstler des Abendlandes scheiterten seltsamerweise an dieser Menschengestalt, selbst ein Michelangelo nicht ausgenommen. Sie gerieten bald in ölige Sanftheit, bald in irgendwelche Abgeschmacktheit, bald ins Romantische, bald ins Grausige, manchmal auch ins Novellistische oder Genrehafte. Sogar eine singuläre Tat der Kunst, wie das Abendmahl Leonardos, zeigt, soweit gerade von Jesus noch etwas zu sehen ist, eine milde und überzarte Gestalt, die wohl nicht so zwingend ist wie die übrigen Köpfe oder gar der erhabene Gesamtorganismus des Bildes. Raphael, Tizian, Grünewald, Dürer, Rembrandt. Wer hat Jesus wirklich gesehen? Wer unter den Neueren und Neuesten? Sie haben immer nur etwas in ihrer Fantasie Emporsteigendes gesehen, das dann meistens auf eine Art idealen Selbstbildnisses hinauslief. Gab es auch nur eine Arbeit von allen diesen Künstlern, die uns sagt, so in der Tat könnte Jesus ausgesehen haben, dieses Antlitz trägt wirklich die Handschrift eines Schicksals, eines Selbstes und eines Werkes ohnegleichen. Die Frage bezieht sich also, wohlbemerkt, nicht so sehr auf einen künstlerischen und ästhetischen Tatbestand. Wäre es doch Vermessenheit, jenen Künstlern wegen dieses von ihnen nicht gelösten Bildnisproblems die Gestaltungskraft aberkennen zu wollen, sondern sozusagen auf ein psychologisches Faktum und die Unerreichbarkeit eines Modells. Mit anderen Worten, der psychologische Gehalt aller dieser in Rede stehenden Jesusbildnisse stimmt immer nur teilweise oder überhaupt nicht mit der Fülle unserer Vorstellung überein. Und diese Vorstellung dürfte ein Hinweis sein, dass das Modell dennoch nicht so unerreichbar ist, da es ja in unserer Vorstellung sehr lebendig lebt und nie so recht mit den von den Künstlern gelieferten Vorbildern übereinstimmen mag. Den Grund zu alledem suchten wir früher in der verhältnismäßigen Jugend der christlichen Religion, die wir als längst noch nicht ausgereift empfanden. Selbst wo sie bereits überaltert oder absterbend scheinen mag, ist das genau besehen nur ein Zeichen dafür, dass sie noch nicht ganz zu sich selber gekommen ist. Wie kann das anders sein bei diesen Abendländern, deren Hauptmasse knapp seit 1000 Jahren, wenn überhaupt, aus dem Stadium des Wilden einigermaßen herausgetreten ist? Zieht man hier die Schriften zu Rate, die uns Menschen der Gegenwart alle triftigen Fragen, alle Fragen, die richtig gestellt sind, beantworten, nämlich die Schriften, die Bo Win Ra zu verdanken sind, und störrigster abendländischer Hyperkritik standhalten können, sonst aber sollen sie mit gutem Grund bei der Untersuchung seines künstlerischen Schaffens, weil dies für sich selbst sprechen muss, unbefragt bleiben. So wird man die Antwort finden können. Jesus als wirkender Mensch auf Erden und geistiger Meister wurde von den Anhängern der christlichen Religion mit dem Christus, dem kosmischen Gesalbten und Erlöser, mit der Selbstaussprache des ewigen Geistes, mit dem Logos, mit dem Wort Gottes schlechthin verschmolzen, um hier nicht die behauptete trinitäre Identität mit dem Vater und dem Geiste noch zu erwähnen. Damit war der Kunst eine im Grunde nicht lösbare Aufgabe zugefallen, die Aufgabe, einen Menschen als die Gottheit darzustellen. Sie konnte nur auf rein symbolische und ornamental-dekorative Weise gelöst werden, wie zum Besten vielleicht von gewissen russischen Ikonenmalern geschehen ist, etwa dem von der Ostkirche beatifizierten Andrei Rubeljow. Der große Gottsucher Tertullian hat das alles sehr genau gespürt und sich deshalb kopfüber in ein Paradox gestürzt, indem er erklärte: Credo quia absurdum. Man mache sich diese Sache nur genügend klar, um zu erfassen, welche Verwirrung ein solches Beginnen in Wissenschaft und Künsten angerichtet hat. Gewiss wurden immer Götterbilder geschaffen, und von welcher Herrlichkeit zuweilen. Aber die sogenannten Heiden, die solche Idole gestalteten, vermaßen sich wohl kaum, die Fülle und Tiefe der Gottheit ausschöpfen zu wollen. Deswegen bildeten sie Götter, nicht Gott, geschweige denn die Gottheit, bildeten also gewissermaßen Klangfarben. Man könnte auch sagen, Attribute oder Masken der Gottheit. Isis, Shiva, Pallas, Pan, Eros, auch die Madonna. Das sind Masken, wunderbar erfüllte Masken der Gottheit. Aber schon die leiseste Ahnung und der sachteste Begriff vom Logos, vom Wort Gottes, sagt jedem mit etwas Empfindung und Verstand ausgestatteten Menschen, dass der Logos überhaupt vollends in Zusammensicht mit einer historischen Menschengestalt undarstellbar sei, es sei denn durch innerlich erschaute Geistformen und Symbole. Viele Künstler haben das gespürt und versuchten demgemäß, den Galiläer, wie er leibte und lebte, ohne Gottheitsspekulation sich zu vergegenwärtigen. Sie schöpften aus den Quellen der Fantasie, dieser holden Gauklerin, in den Gefilden narzisstischer Selbstbespiegelung. Ein wirkliches Bildnis aber bedarf der Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Die Behauptung muss gewagt werden, dass das Bildnis Jesu, von dem wir nun sprechen wollen, nach dem Leben entstanden sein muss. Denn es gibt keine andere Erklärung für die Überzeugungskraft und Naturnähe dieses Kopfes, die uns ganz andere Erwägungen aufnötigt als die speziellen überkünstlerische Formprobleme. Also ein Modell, das ungefähr so aussah, wie Jesus ausgesehen haben mochte. Aber ein solches Modell würde nicht zu finden sein. Es kann einer Friedrich dem Großen oder Rilke ähnlich sehen. Aber jenem Sohne der Maria kann doch wohl niemand ähnlich sehen. Wenn sich die mit den Ideen von Leben und Werk dieses sonst außer jedem Vergleich stehenden Menschen zwar gespeiste, dann aber völlig verschobene und in falschem Sinn übersteigerte Vorstellung nicht dagegen auflehnte, so würde der Blick auf das Bildnis ohne weiteres lehren, dass es sich nur um den Galiläer selbst, nicht um ein vorgeblich ähnliches Modell handeln kann. Beweisen lässt sich das freilich nicht. Vieles ist nicht beweisbar, was doch wahr ist. Also müssen wir Kinder einer schrecklich aufgeklärten Zeit uns damit abfinden, dass diese Arbeit einem echten optischem Erlebnis, einer gewissermaßen natürlichen Offenbarung ihren Ursprung notwendig zu verdanken hat. Eine solche Erwägung dürfte immerhin einleuchtender sein, als wenn man sich einreden wollte, dieser Jesuskopf sei erfunden. Es gibt Grenzen der Erfindung, die jeder sehr gut kennt, der zu gestalten hat. Wir haben keinen Anlass, diese Grenzen über diejenigen hinauszuschieben, die wir bei den größten Künstlern aller Zeiten sehr wohl bemerken können. Es wären diese Grenzen nämlich, wollte man eine das Wesentliche vermittelnde Naturunterlage hinweg dekretieren, auf ganz unwahrscheinliche Weise bei dem Bildnis Jesu sowohl wie dann besonders auch bei den geistlichen Bildern von Bohuinra gesprengt worden. Dieses Wunder anzunehmen ist nicht möglich, schon aus Ehrfurcht vor den Großmeistern der Kunst nicht, die damit in einer Hinsicht plötzlich gewissermaßen als Stümper entlarvt wären. Wir bekennen uns also zu dem anderen, durchaus natürlich anmutenden Wunder, dass Jesu hier einfach gesehen worden ist, ohne dass wir damit irgendjemandem das Recht einräumen, solchen Sehvorgang spiritistisch-animistischem Unfug gleichzusetzen. Diese Behauptung rufen wir für Naturnähe und Eindrucksmacht der Bildnisse als Kronzeugin auf, damit sie mit aller Entschiedenheit gegen eine derartige Unterschiebung aussage. Wenn schon die Materialisationsphänomene der so nachteiligen und verwegenen mediumistischen Experimente bewiesen haben, dass eine vorübergehende Reintegration gewesener physischer Formen unter Umständen möglich ist, so sollte die Vermutung, dass geistige Meister, Bodhisattvas, Tzadikim oder wie man sie nennen mag, sich einander willkürlich auf sinnfällige Weise sichtbar machen können, auch wenn das physische Erdenkleid längst abgelegt worden ist, selbst von einem okzidentalen Menschen nicht a priori abgewiesen werden. Dass übrigens alles, was einmal zur Erscheinung gehört hat, auf eine uns nicht ohne weiteres fassliche Weise eingefaltet und aufbewahrt bleibt, um gegebenenfalls für bestimmte Zwecke dem kosmischen Archiv entliehen und aufgefaltet werden zu können, ist schon oft und zu allen Zeiten vermutet worden. Die Erörterungen über die lamellenartige Vorstruktur und Bedingnis aller Gestaltung im folgenden Kapitel könnte auch dieser Annahme vielleicht eine Stütze bieten. Es ist nun aber Zeit, in die eigentliche Betrachtung der Bildnisse einzutreten. Die erste Fassung gibt Grund Gefüge und Vorlage zur zweiten, welche hier näher erörtert wird. Im Vergleich zur späteren Maltechnik des Künstlers, die sich breit hingesetzter Farbflöcke bedient, ist die Arbeit eher zeichnerisch und strichelnd behandelt, indem Bowen Rabenaer zu den tastenden Ausdrucksmitteln seiner vorgriechischen Periode zurückgreift. So wird jedes Bildteilchen mit Lebensenergien gefüllt und zucken fluidische Kräfte hin und her. Dessen wird man erst nach genauerem Betrachten inne, nachdem einen dieses Porträt zunächst etwas primitiv angemutet haben mochte. Die seltsame und schlagende Simplizität des Werkes stellt sich dann doch als scheinbar heraus und seine ungesuchte Feinheit gibt dem ästhetischen Geschmack zarte Übergänge und Valeurs, zumal in den um Augen und Nase gelagerten Partien zu kosten. Das ernste Schwarz des Kopfes auf der feurig gelben Folie zerlodert in reicher Farbenskala. So viel über den malerischen, man könnte auch sagen, den harmonischen Gehalt, wobei ausdrücklich bemerkt sei, dass unsere Beobachtungen sich hier ganz besonders auf einen Einzelfall in der Kunst beziehen und keineswegs die Absicht haben, irgendwelche Vergleiche mit Werken von anderen Händen in künstlerischer Hinsicht zu ziehen. Der linear-zeichnerische, gewissermaßen melodische Gehalt beruht auf einer fast starren Symmetrie, die sich aber, genauso wie die Farbe, im Einzelnen und überall auflockert, so dass kein Teil sich ganz mit seiner Spiegelentsprechung auf der anderen Seite deckt. Die feierliche, symmetrisch aufgebaute Melodie dieser Bildkomposition ist durch zarte Veränderungen, Variationen und Verzierungen, Fiorituren bereichert und befreit. Gesetz, das zugleich Freiheit bedeutet. Indem nun Zeichnung und Farbe einander in die Hände spielen und indem das Ganze gleichsam vibriert, als ob das Bild elektrische Kräfte aussprühe, bekundet sich hier ein rhythmisches Leben, dessen Schwingungen vielleicht gar nicht jedermann erträglich sein mögen. Es ist eben wohl etwas von der sittlichen, erkennerischen und vor allem liebestrahlenden Kraft des großen Rabbi Jehoshua in das Werk übergegangen, jener Persönlichkeit, an der so viel Ärgernis genommen worden ist, weil ja so blutwenige Erdemenschen die Spannung dieser Kräfte aushalten konnten, wofern sie überhaupt etwas davon begriffen haben. Wer Bosheit, Verstocktheit und Verstellung in sich eingekalkt hat, kann schwerlich in diese Augen schauen, deren Blick aus lichteren Welten als jenem zugänglich und fasslich sind, hervorstrahlt und alles Versteckte durchdringt und feige Hüllen verzehrt. Diese Augen sind das Unirdischste in dem edlen Antlitz und überraschend groß, wie wir uns etwa die Augen einer Pallas oder einer Here vorstellen. Wer hält solchen Blick aus? Kein Wunder, wenn das Bildnis mitunter Ärgernis erregt, das als artistisch-ästhetische Entrüstung getarnt wird. Und der Blick in der Vorstudie zum Bildnis wirkt besonders mächtig. Welch übergroße Augenlichter! Zwar muten Haar, Inkarnat und Gewand sehr real an, aber das Stoffliche tut sich uns dar als ein höher beschwingtes und unbedingtes. Die Eigenschaften der Materie scheinen aus ihrer Dumpfheit und Dichtigkeit gelöst. Anstelle des opaken, trüber Gastschaft auf dieser dunklen Erde scheint uns hier substanzielles Vibrieren und Leben zu begegnen. Eine Gestalt nämlich aus dem Reich der Wirklichkeit, die sich nur in physischem Formkleid offenbart, damit sie uns fasslich und vertraut werde. Aber ganz Mensch, nicht Gott, denn ach, viele Volksreligionen wissen nicht, was der Mensch ist oder wollen es nicht wissen. Mensch, der in unsere düstersten Abgründe geblickt hat, Mensch, dessen Fleisch alle Süße und noch mehr alle Marter der Erde erfahren musste, Mensch als Gotteskindschaft freilich auch immer. Das Antlitz stellt uns manche physiognomische Rätsel, weil es viel Gegensätzliches enthält, ohne dass die Züge davon zerrissen wären. Im Gegenteil, die Hoheit in den feinen Zügen dieses Antlitzes blüht aus der unwiderstehlichen Willenswürde, durch die hier Strenge und Milde, Kraft und Zartheit, Ernst und Gelassenheit gepaart und gebunden wurden. Das ist allerdings etwas ganz anderes als jene Gestalten ohne Farbe und Mark der Erde, die uns ihren ad usum Delphini verfärbten Galiläer einreden wollen, nicht zur Kenntnis nehmend, dass der wirkliche Galiläer die Wechsler zum Tempel hinausgepeitscht, dem allmächtigen Gezücht der Schriftgelehrten die Stirne geboten, Sentimentalitäten verabscheut, mit Verfemten Gemeinschaft gepflogen und seinen Jüngern mitunter Entsetzen eingejagt hat, er, der dann in grausigem und langsamem Verenden am Kreuz noch die cherubinische Kraft so mitleidiger Liebe und Vergebung fand für die Unwissenden, welche ihn zu Tode marterten und wie einen ehrlosen und gefährlichen Verbrecher behandelten. Eine feine Haut, volle blühende Lippen, reiches, welliges Haar, alles das ist umspielt von einem schier freudigen Daseinsglanz. Vornehmes und empfindliches Geblüt und eine diskret in Erscheinung tretende Gepflegtheit des Äußeren. Sie deuten nicht so sehr auf eine asketische und fanatische Natur, als vielmehr auf eine großzügige und königliche Art, der übrigens auch Sarkasmus und Humor nicht fremd sein konnten. Die Materie scheint ihre feinsten Tinkturen hergegeben zu haben, um einen solchen Menschen zu formen. Das Haupt zeigt die geistige Schmalheit und Höhe, die sensiblen und klugen Züge des echten südländischen Semiten, der die Erbsubstanz uralter Zivilisiertheit mitbekommen hat. Wir finden verwandte Bildungen in ägyptischen Königsstatuen, aber auch in den vornehmen Bildnissen der spanischen Malerei, deren Noblesse einen unheimlichen Ausklang fand in den hybriden Formschauern des Greco. Die lichte, hohe, aber auch breite Stirn ist ein reines Gefäß der geistigen Bewusstheit, die zugleich unerschütterlicher Wille ist. In der schmalen, langen, scharfen, wohl ein wenig gebogenen Nase, in dem mächtigen, von hochgeschwungenen, fast nervösen Brauen überwölbten Augen, in den dünnen, leise geröteten Wangen spricht sich eine Fülle seelischer Eigenschaften aus, die aber gebündelt und geeint ist wie die Kannelüren einer edlen Säule. Das Untergesicht ist vom Bart verhüllt, aber der reiche Haarwuchs wie auch der schöne plastische, jugendlich rote Mund geben Form und Zeichen genug, um auf Harmonie eines unverschnittenen Sinnenlebens schließen zu lassen. Es würde schließlich schon aus dem Adel und der Seltenheit dieser physischen Körperlichkeit begreiflich sein, dass man Sehnsucht empfand, einen solchen Menschen zu vergottern. Wir aber dürfen ein stolzes Genügen darin finden, hier die höchsten Möglichkeiten menschlichen Seins angedeutet zu sehen, die das Ziel, ganz Mensch, nämlich Gott gezeugt zu sein, als unser erlauchtestes, im Geistigen geborgenes und gesichertes, dem guten Willen erreichbares Ziel kennzeichnen. Dieser Mensch hat im Erdenkleid gelebt und gewirkt. In alle Zeiten hinein wirkt er weiter am Teppich unserer Vollendung. Jesu Bildnis hat uns Bo Winra Heilskünstler aufbewahrt, zu heilsamer Kräftigung und feuriger Anspornung, auch als einen gleichsam illustrativen Beleg dessen, was er in seinen Schriften über den Meister von Galiläa an Wesentlichem und übrigens sehr Überraschendem und Ungewohntem zu sagen fand. Zugleich schuf er, der Bruder, dem Bruder im Geiste ein überdauerndes Denkmal, inniger und zäher denn Erz. Dieses Antlitz ist weder hässlich noch schön, sondern anders und darüber und ein Schimmer aus der Geisteswelt.